Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, jetzt kurz vor Ostern. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe gestern auf Instagram einen Fragensticker reingepackt und habe euch darum gebeten, mir ein paar Themenvorschläge für den Podcast zu geben. Und ja, ein Thema hat direkt mein Interesse geweckt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel zu referieren kann, aber ich dachte mir, es kann auf jeden Fall nicht schaden, mal drüber zu sprechen. Und zwar soll es heute um das Thema Powernap gehen, weil ich glaube, dass viele da vielleicht noch Fragezeichen im Kopf haben. Und ja, auch gar nicht wissen, wann darf ich meinem Kind denen anbieten, wann wecke ich mein Kind und was sind die Vor- und die Nachteile. So, also erstmal vielleicht vorab, wer das noch nie gehört hat, den Begriff. Ein Powernap ist so ein sehr kurzer Schlaf, also ein Schlaf, der Kraft geben soll, deswegen wahrscheinlich Powernap. Nap ist ja nappen, von kurz sich ausruhen. Und wichtig dabei ist, dass ein Powernap, ein Kurzschlaf, nicht zu lange dauern sollte. Was ist jetzt die geeignete Dauer? Man findet dazu im Internet tatsächlich sehr, sehr viele unterschiedliche Hinweise oder Empfehlungen. Ich persönlich würde sagen, ein Powernap ist für mich ein Schlaf, der die 15 Minuten nicht überschreitet, sonst habe ich das Risiko, dass ich in ein Schlafstadium eintrete, welches mich eher träge macht, wenn ich dann da rausgerissen werde. Denn eigentlich ist es ja so, dass Powernap sollte ich ja Energie tanken lassen und dich fit und wach machen. Also es wirkt tatsächlich, wenn man es ordentlich macht. Und wenn du das zu lange machst oder wenn der Powernap zu lange dauert, ist das Risiko sehr groß, dass du in den Tiefschlaf eintrittst und das soll so nicht sein. Und ich habe sogar gefunden, wer diesen Begriff geprägt hat, wen das noch interessiert. Der Sozialpsychologe James Maas von der Cornell University hat den Begriff wohl geprägt. Wer sich dafür interessiert, muss das mal nachlesen. Auf jeden Fall ist das ein energiespendender Kurzschlaf und vielleicht haben die ein oder anderen von euch das auch schon mal gemacht. Also mir ist das auch schon passiert, unfreiwillig. Ich wollte mich gerne länger hinlegen, weil ich dachte, die Zeit reicht dafür. Die Kinder haben mich abrupt geweckt und siehe an, es war nur ein Powernap, aber ich konnte dann nicht nochmal einschlafen. Also ich war dann irgendwie fit. Ich war nicht befriedigt, ich hätte länger geschlafen, aber ich war einfach fit. Und das sind Powernaps, vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die machen das ganz bewusst, die stellen sich auch einen Wecker, weil sie ihren Schlafzyklus gut einschätzen können und haben danach wieder kurzzeitig Energie. Powernap ist nicht dazu geeignet, um komplette Schlafdefizite auszugleichen, so ist es nicht. Aber es kann eben ein gutes Mittel sein, um einer grundlegenden Übermüdung oder einer Kraftlosigkeit mitten im Tag zu begegnen. Es gibt auch, glaube ich, in Japan, ich werde nichts Falsches erzählen, aber da wurde das irgendwie auch erlaubt, dass Mitarbeiter so kleine Schlafräume haben in der Pause, um sich mal auszuruhen, weil man eben weiß, dass die Arbeitskraft oder die Effizienz danach wieder steigert, wenn man sich kurz ausruhen kann und schläft. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch irgendwo gibt, dass Menschen oder Arbeiter, Arbeiterinnen einfach mal kurz eine Pause bekommen oder MitarbeiterInnen, besser gesagt. Aber ich glaube, bei uns ist das noch nicht so verbreitet. Man würde das vermutlich eher als faul einstufen und sich denken, jemand, der da einfach tagsüber schläft, der soll lieber arbeiten. Also das ist jetzt gerade so die deutsche Denke, die da so gerade in mir hochkommt, die ich selber nicht vertrete. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das so ein bisschen erwartet, dass man einfach durcharbeitet. Und nochmal vielleicht zum Thema biphasischem Schlaf und monophasischem Schlaf. Also ich habe das ja auch schon mal auf Instagram thematisiert, aber tatsächlich ist es so, dass wir im Laufe der Menschheitsgeschichte vom biphasischen Schlaf zum monophasischen Schlaf gekommen sind. Also wir haben jetzt eine einzige Schlafphase, die wir anstreben, die wir ja für perfekt halten, die aber eigentlich gar nicht so hilfreich ist, auch im Alltag. Also biphasisch heißt ja zweiphasiger Schlaf und der ist gar nicht so verkehrt, wenn man sich überlegt, dass man den Schlaf einfach mal in 24 Stunden stückelt, um wieder bei Kräften zu sein. Natürlich haben wir uns durch die, so habe ich es zumindest mir damals angelesen, durch die Industrialisierung und durch die Arbeitserfordernisse das alles so angewöhnt, dass wir eine gewisse Zeitspanne am Stück arbeiten und dann den ganzen Nachtschlaf uns in der Nacht nehmen zur Erholung. Aber es gibt durchaus auch noch, glaube ich, Ecken in der Welt, wo man ja eine Siesta hält oder einfach tagsüber eine Pause einlegt und dann eben sehr viel später abends ins Bett geht. Das wäre dann auch schon zwei Phasen Schlaf. Also mir kommt das ehrlich gesagt auch entgegen. Ich weiß, das ist nicht abbildbar mit Familie, Kindern und Job und was auch immer. Aber ich würde das auch begrüßen, dass ich mittags eine Pause machen kann und dann bin ich wieder total da und dann gehe ich lieber ganz spät abends ins Bett. Aber es kommt halt auch ein bisschen drauf an, ob man Eule oder Lerche ist. Das nur als kleiner Einschub, dass ihr das wisst. Also der Zweiphasenschlaf ist eigentlich sogar ja gut für uns, aber wir haben uns halt alle ja darauf eingeschossen, dass wir Einphasenschlaf praktizieren und unsere in Anführungszeichen perfekten 8 Stunden am Stück durchschlafen und dann den ganzen Tag durchhalten. So, jetzt muss ich wieder zum Thema kommen. Was ist denn jetzt, ich habe ja schon gesagt, für mich sollte bei einem Powernap die perfekte Dauer beträgt maximal 15 Minuten, wenn nicht sogar. Da hat man irgendwie auch herausgefunden, das kann ich jetzt die Quelle leider nicht wiedergeben, ich habe da viel gelesen, aber es gibt auch Quellen, die sagen, um eine optimale Leistung nach einem Powernap zu erreichen, sollte es idealerweise 10 Minuten betragen. Also ich glaube, das hat man auch untersucht. Und ich finde tatsächlich den Gedanken gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ob man das bei seinem eigenen Kind so anwenden kann, weil 10 Minuten ist schon recht wenig. Da würde ich vielleicht doch auf die 15 Minuten ausweichen. Aber es kommt eben auch darauf an, wie lang ist der Schlafzyklus bei deinem Baby oder deinem Kleinkind. Und wenn ihr jetzt mal beispielsweise einen Schlafzyklus von 45 Minuten habt, dann wären ja alleine vielleicht die ersten 10 Minuten eher so ein sanftes Einschlafen und die folgenden 10 Minuten sind dann so leichter Schlaf. Das heißt, ab Minute 20 würde der Tiefschlaf beginnen. Und da finde ich dann Wecken nach 15 Minuten dann tatsächlich ganz gut. Also du musst dich da auch mal, probier das mal aus, ob das für euch passt, weil jeder Schlafzyklus ist auch anders und es ist nicht immer gesagt, dass man ab Minute 20 Tiefschlaf hat. Jetzt in dem Falle eines Zyklus ist von 45 Minuten, denn gerade in der Nacht zum Beispiel verteilen sich die Schlafphasen auch gern mal von der Menge und der Gewichtung auf die Zyklen. Man kann das überhaupt nicht genau sagen, außer man ist im Schlaflabor und lässt das komplett überwachen, weil man kann dann anhand der Gehirnströme und der Wellen das ganz gut vermessen. Warum sollte man nicht in den Tiefschlaf kommen und dann wecken? Es ist euch bestimmt auch schon mal passiert, dass man euch irgendwann in eurem Leben aus dem Tiefschlaf gerissen hat. Ihr seid erstmal nicht leicht zu wecken gewesen, ihr seid danach desorientiert, sehr träge und vielleicht fühlt ihr euch sogar noch müder als vor eurem Nap, eurem Schläfchen. Und was viele auch beobachten, sind Kopfschmerzen. Also wenn man jetzt zu lange schläft und in den Tiefschlaf schon eintritt, ist das eher unerholsam, dann der Schlaf. Und noch schlimmer ist es, wenn man in den REM-Schlaf eintritt. Der REM-Schlaf ist meist am Ende des Zykluses zu finden. Wenn man euch quasi noch aus euren Träumen reißt, dann seid ihr wahrscheinlich sehr abgekämpft. Also das kann ich nicht empfehlen, auch kleine Kinder aus dem REM-Schlaf zu reißen. Ist keine gute Idee. Die werden dann höchstwahrscheinlich auch anfangen zu weinen, weil die noch gar nicht verstehen, was eine Traumwelt bedeutet und was die richtige Welt im Vergleich dazu ist, du als Erwachsener, wenn man dich aus dem Traum reißt, du brauchst dann auch ein paar Minuten, aber du wirst dann relativ schnell realisieren, okay, ich habe geträumt. Dein Baby, dein Kleinkind kann das überhaupt nicht so gut einordnen und das kann schon sehr beängstigend wirken. Also sollte der Powernap oder das Schläfchen die 20 Minuten überschritten haben, meine grobe Empfehlung, dann weg lieber gar nicht mehr. Weil erstmal habt ihr dann schon den Tiefschlaf erreicht und darauf folgt irgendwann der REM-Schlaf und ihr würdet euch damit keinen Gefallen tun, dann wäre es tatsächlich besser, in den sauren Apfel zu beißen, sage ich mal, und den Zyklus zu Ende schlafen zu lassen, bis dein Kind erwacht. So. Es gibt auch einen zweiten Begriff, den ich in der Ausbildung zur Schlafberaterin gelernt habe, zu dem man aber fast keine Informationen findet, also wirklich so gut wie nichts. Ich habe damals unfassbar lange recherchiert, unfassbar lange, und der heißt Catnap, also wie die Katze, Catnap. Man kann auch einen Catnap anbieten, sagt man immer für ein Kind. Wenn du keinen Powernap anbieten kannst, biete deinem Kind einen Catnap an. Ja, was soll das denn jetzt sein? Wenn man grob recherchiert nach dem Begriff Catnap, dann kommt da immer so kurzer Katzenschlaf und der geht, ja, kann noch mal bis zu 30 Minuten gehen, also so 20 bis 30 Minuten teilweise findet man auch. Und der soll eben den Effekt haben, dass man erholsam geschlafen hat und ausgeruht ist und dann den Tag weiter überstehen kann. So wie eine Katze eben auch gemütlich in der Ecke liegt und, ja, wie man sich das so vorstellt, die schläft kurz mal ein und tankt Energie und dann macht sie weiter. Ich habe aber irgendwie nicht gefunden, also nichts gefunden, was darauf hinweist, dass Catnap und Powernap identisch sind. Vor allem nicht unter dem Deckmantel dieses 10-minütigen Schläfchens, was ja im Endeffekt total erholsam ist oder sehr empfohlen wird, es auf 10 Minuten zu begrenzen. Catnaps mit 10 Minuten habe ich nicht gefunden, weshalb für mich ehrlich gesagt Catnap eher so eine Art als Zyklus zu betrachten ist, als kompletten Schlafzyklus. Wenn ich ein Baby habe von 4-5 Monaten, dann wird es ungefähr 30-minütige Zyklen haben, und wenn ich sage, ich lasse mein Kind ein Catnap machen, dann ist das fast ein Schlafzyklus. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt für mich die Definition gefunden, dass Powernaps sehr, sehr kurze Schläfchen sind und Catnaps geringfügig länger, aber natürlich auch nicht eine ganze Zeitstunde. Und Catnaps sind manchmal auch eigentlich der Dauerzustand bei Babys. Also es gibt ja Kinder, die schlafen immer nur 30 Minuten und werden dann wach und wollen sich dann rückversichern, dass jemand in der Nähe ist. Und das sind für mich klassische Catnapper. Also das macht keinen erholsamen Schlaf im Sinne von zwei Zyklen sind verbunden und dein Kind ist danach zufrieden, aber es reduziert den Schlafdruck. Also man kann damit schon Nachmittage überstehen. Wenn du sagst, ich würde gerne mal einen Powernap einschieben, weil bei uns hat sich gerade die Tagschlafmenge irgendwie ein bisschen reduziert oder es fühlt sich seltsam an, mein Kind macht auf einmal weniger Tagschläfchen als vorher, ich habe keinen Rhythmus mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber einen Powernap würde ich angeboten bekommen, dann würde ich dir auf jeden Fall dazu raten, das zu probieren. Wenn du aber sagst, ich habe Angst mit dem Wecken, ich weiß nicht, ob ich mein Kind nach 10 Minuten wecken soll oder nach 15, ich bin total unsicher, dann lass dein Kind einen Catnap machen. Also einen ganzen Schlafzyklus, nur verbinde an dieser Stelle nicht die Zyklen. Denn, also außer du sagst, es ist mir egal, wie der Tag weitergeht, das kann meinetwegen super spät ins Bett gehen, Hauptsache es ist ausgeruht. Ja, dann kannst du auch beim Verbinden helfen mit dem Sicherheitscheck, den du übrigens auf Instagram bei mir findest. Aber ansonsten würde ich sagen, belass es bei einem Catnap, bei einem Zyklus. Und du hättest an dieser Stelle eben alle Vorteile von einem Schlafzyklus mitgenommen, nämlich kurzzeitige Entspannung, Kraft, Energie, eine REM-Phase, die mitgekommen ist dazu, also gut für die Gehirnentwicklung. Und Schlafdruck wurde abgebaut. Das heißt, dein Kind kann noch den Tag weiter überstehen. Also dafür sind Catnaps gar nicht mal so schlecht. Und die kann man auch gezielter anwenden als Powernaps, muss man schon ganz ehrlich sagen. Kann natürlich sein, dass dein Kind, wenn es aus einem Catnap erwacht, nicht ganz so happy ist wie bei verbundenen Zyklen. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber die Gefahr, dass es total unzufrieden ist, ist nicht ansatzweise so groß, wie aus einem Powernap zu wecken. Nichtsdestotrotz, wenn du weißt, wie man aus einem Powernap weckt, dann mach lieber das, weil, also nur wenn du es weißt, weil bei einem Powernap hast du halt nicht mal den Schlafdruck sonderlich beeinflusst, sondern du hast wirklich richtig Energie getankt. Also du reduzierst den Schlafdruck nicht erheblich, sodass der Tagesablauf komplett in Gefahr sein könnte. Das wollte ich an der Stelle einfach mal erklären. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt den Unterschied gut darlegen können zwischen Powernap und Catnap. Und vielleicht sage ich an der Stelle nochmal, wann man das überhaupt einsetzen sollte. Also, am Vormittag ist ja Tagschlaf anbieten oder generieren oft nicht das Problem. Unsere Kinder sind noch relativ müde, weil sie nachts natürlich auch noch nicht durchschlafen. Das heißt, es ist jetzt nicht die große Sache, einem Kind in den Tagschlaf zu verhelfen, zumindest in der Regel. Und dann merken wir es aber, wenn sich der Tagschlaf reduziert hat, dass es gegen Nachmittag langsam schwieriger wird, weil unser Kind einfach nicht einschlafen möchte. Aber jetzt kommt's, du solltest auch eine zeitliche Grenze festsetzen. Also ich finde zum Beispiel Catnaps nach 15 Uhr nicht mehr so empfehlenswert, wenn ich jetzt mal grob davon ausgehe, ihr geht gegen 19 oder 20 Uhr ins Bett. Da finde ich Catnaps nicht mehr so gelungen. Da würde ich tatsächlich eher auf Powernaps ausweichen. Aber ich würde auch nach 18 Uhr keinen Powernap mehr anbieten, wenn du möchtest, dass dein Kind ins Bett kommt. Dann würde ich tatsächlich lieber das Kind ins Bett bringen, wenn der Tagschlaf gerade chaotisch ist. Also ich fasse es nochmal zusammen. Catnap nach 15 Uhr nicht mehr anbieten, sonst könnt ihr eure Zielschlafzeit nicht erreichen. Powernap nach 18 Uhr nicht mehr unbedingt anbieten, weil das sonst so schwierig wird. Aber Powernap vor 18 Uhr, finde ich, geht durchaus noch. Und bis 15 Uhr ist, wie gesagt, Catnap gar kein Problem. Wahrscheinlich wird es auch nur ein Catnap geben, wenn dein Kind gerade in der Umstellung ist. Also ich stelle mir das gerade so vor, mein Kind hält sonst zwei Tagschläfchen. Der Vormittagsschlaf klappt noch ganz gut. Dann, als ich versuche, mein Kind zum zweiten Mal hinzulegen, wird es schwierig. Mein Kind lehnt das komplett ab. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Entweder biete ich vor 15 Uhr nochmal einen Catnap an oder später vor 18 Uhr nochmal ein Powernap, um irgendwie ja bis zur Nacht durchzuhalten. Da würde ich aber trotzdem gucken, dass es nicht zu nah an 18 Uhr drankommt oder lieber mein Kind an dem Tag früher ins Bett bringen. Übrigens in dem Fall, wenn dein Kind jetzt gerade bei zwei Tagschläfchen steckt und das zweite kriegst du nicht angeboten und du weißt nicht, was du machen sollst, dann würde ich vermutlich, glaube ich, nicht Powernap generieren und nach 10 Minuten wecken. Einfach weil es so im Schlafmangel ist. Also Powernap ist immer so ein willkommener Einschub, wenn ansonsten die Tagschlafmenge einigermaßen reicht. Also ich würde jetzt nicht die Tagschlafmenge künstlich runter reduzieren, um da irgendeine künstliche Zielschlafzeit anzuvisieren. Also im Vordergrund von all unseren Bemühungen steht immer das Wohlergehen des Kindes. Und wenn du weißt, wie viel Tagschlaf dein Kind insgesamt braucht, und ihr seid sonst bei 2 Stunden zum Beispiel und dein Kind hat am Vormittag schon 1 Stunde geschlafen und die 2. Stunde mit dem 2. Schläfchen findet gerade nicht statt, dann macht es nicht Sinn, einen 10-minütigen Powernap anzubieten, weil ihr sonst viel, viel weniger Schlaf hättet. Dann macht es für mich mehr Sinn, Richtung Catnap zu gehen, falls das noch möglich ist, und dein Kind einen Zyklus lang schlafen zu lassen. Dann bist du nachher immerhin in Summe, wenn bei euch der Zyklus zum Beispiel 30 Minuten dauert, bei 1,5 Stunden statt 2. Und wenn du dein Kind dann in dem Tag früh ins Bett bringst, falls es angenommen wird, ist es nicht so eine große Sache wie 1 Stunde Tagschlaf und die 2. fällt weg und dafür 10 Minuten Powernap. Das bringt halt nichts. Also Powernaps muss man auch mit Bedacht einsetzen. Wir haben manchmal, ohne dass wir es wollen, Powernaps im Auto, weil meist ist ja so, kurz bevor man dann nach Hause fährt und parkt, schlafen sie ein. Wenn mir das noch rechtzeitig auffällt, dann wecke ich natürlich, damit der Nachtschlaf nicht gefährdet wird. Und das klappt dann auch wunderbar. Also es hat keinerlei Auswirkungen dann auf den Nachtschlaf gehabt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Kinderwagen mein Kind geschoben habe und man läuft und läuft und man merkt gar nicht, ach du Gott, das Kind ist, also ach du Schreck, das Kind ist eingeschlafen. Wenn ich es dann überhaupt nicht sagen kann, wann ist das jetzt passiert? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wann. Dann würde ich tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, nicht wecken, sondern den Catnap zu Ende schlafen lassen. Denn ich kann dann an der Stelle überhaupt nicht sagen, wann beginnt der Tiefschlaf und was mache ich damit jetzt möglicherweise auch. Ja, kaputt nicht, aber ich tue dem Kind damit keinen Gefallen. Aber nochmal vielleicht ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn dein Kind im Kinderwagen eingeschlafen ist und du weißt gerade überhaupt nicht, das war auch gar nicht geplant, oder ein Buggy, und du weißt jetzt überhaupt nicht, Mist, wann ist mein Kind jetzt eingeschlafen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Dann versuch mal bitte auch, die Bewegung rauszunehmen und euch vielleicht irgendwo auf die Seite zu setzen, damit dein Kind das merkt, dass die Bewegung endete und dann auch leichter aufwachen kann. damit dein Kind dann automatisch einen Catnap hält, ne? Also falls du nicht möchtest, dass dein Kind jetzt länger schläft als geplant. Denn wenn die Bewegung fortsetzt, wird dein Kind weiter schlafen. Und dann kommst du womöglich aus eurem Rhythmus raus. Ich weiß nicht, was da deine Intentionen hinter waren, aber mir ist es super oft passiert, dass ich spazieren ging und dann ist da ein Schläfchen bei rausgekommen und das war dann an dem Tag gar nicht gewollt, sodass man dann die Bewegung rausnehmen musste. Dann wachen die Kinder meist auch wieder einigermaßen gut auf. Nicht alle, aber die Mehrheit. Ja, das war jetzt so mal mein Input zum Thema Powernap und Catnap. Also beides sind willkommene Mittel. Der Powernap, der schenkt kurzzeitig richtig viel Kraft, ohne dass er euren Rhythmus zerstört. Catnap könnte auf den Rhythmus Einfluss haben, auf den Schlafdruck auch erheblich. Aber da ist dieses Risiko mit Rausreißen aus irgendeiner Schlafphase nicht so krass. Also beides hat Vor- und Nachteile. Letztlich ist es natürlich toll, wenn man weder das eine noch das andere anwenden muss und der Tag läuft so ganz gut, aber angesichts der ganzen Schlafumstellungen, die man so vor sich hat, während das Kind groß wird, ist es eigentlich realitätsfern zu glauben, dass man überhaupt keine Powernaps mal einsetzen muss oder Catnaps in Anspruch nehmen muss. Also es geht einfach nicht, ne? Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Das war jetzt mal kurz und knackig Informationsweitergabe an euch. Ich hoffe, ihr könnt Powernaps und Catnaps in euren Tag so integrieren, dass sie euch dienlich sind, euch allen. Und ich hoffe, dass du selber, wenn du sehr müde bist, weil ich finde, man vergisst das immer, wenn du sehr müde bist von euren Nächten, dann hoffe ich, dass du auch mal einen Powernap machst, weil es gibt ganz viele Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie gesund das ist, einen Powernap zu halten. Herz-Kreislauf-System profitiert, auch Richtung Alzheimer-Prävention und so weiter. Da kannst du dich gerne mal einlesen, aber das ist super, super spannend. Und das würde ich jedem raten, sich auch einfach mal kurz auszuruhen. Ich weiß, es geht mit Babys und kleinen Kindern nicht immer. Aber gerade wenn man weiß, dass man ja diese paar Minuten nicht bekommt, also diese paar Minuten, diese paar mehr, wenn man sagt, ich kann mich nicht mit meinem Kind dazulegen, ich schaffe das nicht, dass ich mich da eine Stunde mit dazulege, weil mein Kind wird eh immer wach, ne? Oder das zappelt so viel oder ich komme im Kopf nicht runter oder vielleicht hast du auch zu viel Koffein getrunken, damit du überhaupt den Tag überstehst. Dann vielleicht bringen dir aber 10 Minuten was, einfach für diesen Energiekick. Ich glaube, damit kann man sich ganz gut durch den Tag retten. Also für Erwachsene sind Powernaps übrigens viel besser als Catnaps, das vielleicht noch am Ende. Und ich glaube, wenn wir öfter mal einen Catnap machen, ganz getimt 10 Minuten mit dem Wecker, tun wir uns einen großen Gefallen, weil wir ja einfach auch unserer Gesundheit einen kleinen Bonus raufdrücken. Also ich weiß, länger schlafen klingt immer angenehmer und länger in Ruhe schlafen, aber diese kurzen Nickerchen, die können auch was ausmachen, um den Tag gemeinsam mit dem Kind zu überstehen. Und eins fällt mir noch ein. Wenn du jemand bist, der gerne die Snooze-Funktion drückt, ja, wenn du jemand bist, der gerne sich einen Wecker, also wenn du einen Wecker hast und dann aktivierst du diese Funktion sozusagen, dass du jetzt nochmal raufdrückst und dann klingelt es nach 5 oder 10 Minuten wieder, das ist übrigens totaler Quatsch. Also damit tust du dir eigentlich keinen Gefallen. Ich habe da mal einen Beitrag zugesehen, dass es eigentlich für dein Gehirn Nonsens ist, weil du, also klar, man könnte jetzt sagen, man hat da diesen Powernapping-Effekt, aber wenn du schon mehrere Schlafphasen hinter dir hast, dann erstmal weckt dich ja der Wecker aus irgendeiner Schlafphase heraus. Das kannst du ja gar nicht planen. Wenn morgens der Wecker klingelt oder du geweckt wirst, weißt du nicht, wann man dich genau weckt. Das heißt, du weißt erstmal gar nicht, wie erholt du aufwachst. Und von diesem Punkt an, wo man gar nicht weiß, wie erholt man jetzt rauskommt aus der Nacht, dann sich immer wieder alle 5 bis 10 Minuten so eine Snooze-Funktion reinzudrücken, zwingt deinen Körper künstlich dazu, immer wieder in einen Schlafzyklus reinzukommen, aus dem du dich dann immer wieder selbst wecken musst. Und das in der Wiederholungsschleife ist eben kein erholsamer Weiterschlaf, ne? Solltest du jetzt nachts richtig, richtig gut geschlafen haben und du kommst perfekt morgens aus dem REM-Schlaf raus, von alleine, ohne Wecker, oder der Wecker weckt dich praktisch mal so, und du machst dann so eine Snooze-Funktion, dass du dich immer wieder nach 10 Minuten rausholst, dann würde das vielleicht unter Umständen noch irgendwie gut sein. Aber der Wecker weckt uns ja nicht immer perfekt nach einem REM-Schlaf. Das heißt, die Nächte sind eher schwierig. Man weiß morgens nie, wie es einem geht und mit Kind sowieso nicht. Und wenn du dann immer wieder so 10-minütige Etappen ranhängst, glaube ich nicht, dass dich das, das ist keine Erholung, weil du hast ja auch, das ist ein ganz anderes Gefühl vom Schlafdruck und wo du schon von der Energiekurve am Tag bist. Wenn du am Nachmittag ein Powernap von 10 Minuten machst, dann hast du da so eine gewisse Grundmüdigkeit, die dir überhaupt erst helfen könnte, wieder einzuschlafen. Aber wenn du morgens, klar bist du morgens auch müde, keine Frage, aber es ist einfach ein anderes Verhältnis, weil du hast da schon viele Schlafzyklen gehabt, auch wenn es vielleicht nicht viele waren und deine Nächte gerade schwer sind. Nur es hilft dir wirklich, also von der Gehirnleistung her helfen dir diese Snooze-Funktionen gar nicht. Dann müsstest du dir zumindest nochmal einen Catnap gönnen, wenn du wirklich nachts wenig geschlafen hast. Aber dann immer wieder das auf 10 Minuten zu übertragen, hilft dir gar nicht. Also ich kenne viele Menschen, die machen das, weil sie morgens nicht gut rauskommen. Und ich kann es irgendwo auch total verstehen. Aber frag mal diese Leute, ob ihnen das wirklich hilft. Also hilft es dir wirklich, wenn der Wecker alle 10 Minuten nochmal klingelt und du musst dann wieder raufdrücken, oh scheiße, und nochmal schlafen und wieder raufdrücken. Man ist eigentlich, also man müsste, glaube ich, 4 bis 5 Mal Snooze machen, bis man das Gefühl hat, man ist jetzt einigermaßen erholt und man schafft es jetzt wirklich, den Wecker auszustellen und aufzustehen. Es reicht meist nicht aus, weil am Ende hat es auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Gesamtschlaf du brauchst und wie viel Gesamtschlaf du in der Nacht bekommen hast. Und die Snooze-Funktion ist ja eigentlich nur so eine Scheinentschuldigung für, ich schlafe ja nur noch ein bisschen länger. Und eigentlich werden daraus am Ende vielleicht sogar bis zu 30 oder 40 Minuten weiter schlafen. Dann könntest du dir den Wecker auch gleich auf 30, 40 Minuten stellen. Du weißt dann zwar nicht, wo du rauskommst, aber du hättest dann gleich festgelegt, ich schlafe jetzt noch so lange weiter, das rettet mich. Das nur am Rande dazu gesagt. Also, und dann weißt du ja auch immer gar nicht, das muss ich auch noch sagen, du weißt ja gar nicht, wann du in welchen Schlafstatus gleitest. Also du weißt ja gar nicht, weil, wie gesagt, die Aufteilung ist immer sehr unterschiedlich. Also damit will ich sagen, es kann sein, wenn du abends einschläfst, dass du nur kurz im Leichtschlaf bist und schnell in den Tiefschlaf kommst und dann mit jedem Zyklus mehr, den du schläfst, erstmal ein großer Tiefschlafanteil stattfindet und so weiter. Du weißt aber nicht, wie das morgens ist. Es könnte auch sein, dass du sofort in so eine Art Tiefschlaf weitergleitest und dich da immer wieder rausholst mit der Snooze-Funktion alle 10 Minuten. Das wäre eigentlich die Katastrophe, weil dann bist du bei jedem Mal, wo du dich wächst, noch müder als vorher. Du weißt es immer nicht, wie viel Anteil dein Gehirn sich wann nimmt. Du müsstest das tatsächlich, wenn du das schwarz auf weiß haben willst, dich im Schlaflabor untersuchen lassen. Und die könnten dir dann sagen, von 0 Uhr bis 4 Uhr waren sie überwiegend vielleicht im Tiefschlaf und danach war das eher Leichtschlaf und morgens haben sie zum Beispiel super viel Leichtschlaf. Ja, dann könntest du wahrscheinlich Snooze machen. Aber ich kann es dir nicht sagen. Es gibt, glaube ich, sogar Uhren, oder? Die das vermessen. Das habe ich nie benutzt. Also ich habe keinen Schrittzähler, ich habe keine Uhr, die mich vermisst, die mir alles sagt, wie viel Kalorien ich verbraucht habe. Ich wollte mit sowas ehrlich gesagt nie anfangen, weil ich finde das eher, mich hindert es an der Intuition. Ich weiß eigentlich am Tag, ob ich genug mich bewegt habe zum Beispiel. Ich will da nicht eine Uhr haben, die mir Schritte vorgibt. Aber ich finde es auch total okay, wenn euch das hilft. Und ich kenne auch Menschen, die haben so eine Uhr und das gibt ihnen einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe meine 10.000 Schritte gemacht und das ist alles absolut okay. Also für mich ist wie gesagt nichts, aber ich glaube, diese Uhren messen auch, wie lange man im Tiefschlaf war. Falls das denn geht. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass man da mal seinen eigenen Schlafzyklus trackt und einfach mal guckt, bin ich morgens eher im Leichtschlaf oder noch im Tiefschlaf, wenn ich da noch schlafe? Und ja, was bedeutet das für mich, wenn ich da mal wieder die Snooze-Taste drücke? Also wie gesagt, ich kann es nicht empfehlen. Man überlistet sich nicht nur, sondern man betrügt sich selber. Wirklich erholsam ist das Ganze nicht, weil am Ende braucht man mehr Schlafzeit. Und die generiert man vielleicht damit, aber es ist nicht unbedingt erholsam. Vielleicht nochmal als Endeinschub, was dieses Snooze betrifft, ist es wirklich auch für den zirkadianen Rhythmus Humbug, weil der Körper einfach nicht vollends endlich mal in den Tag kommt, sondern eher so festhängt zwischen Schlafen und Aufstehen, Schlafen, Aufstehen. Das geht hin und her. Für mich kommt da keine richtige Ruhe rein. Und was man auch nicht vergessen darf, jedes Mal, wenn der Wecker dich wieder weckt, das Klingeln, dann produziert dein Körper Adrenalin. Das heißt, du bist in einem Stresszustand, du bist in Alarmbereitschaft und musst dann wieder schnell weiterschlafen für einen Lichtblick einer kurzzeitigen Entspannung. Ja, und die reicht gar nicht lange an, weil du dann wieder geweckt wirst. Also überleg dir das bitte an der Stelle genau, ob das das Richtige für dich ist, immer die Snooze-Taste zu drücken. Rein hormonell ist es Humbug, zirkadian betrachtet ist es auch Humbug. Und ja, ich wollte das einfach nochmal kurz einschieben, damit du für dich die beste Entscheidung treffen kannst. So, das soll es für heute gewesen sein. Ostern steht vor der Tür oder liegt, steht. Ich wünsche euch an dieser Stelle alle ein frohes Osterfest mit eurer Familie oder vielleicht auch alleine, aber auf jeden Fall frohe Feiertage. Bald geht es hier weiter. Nächste Woche mal gucken, ob ich das schaffe mit der Osterzeit, also Ferienzeit und so weiter. Ich gebe mein Bestes. Ich habe jetzt ganz viele Themenvorschläge von euch bekommen. Die werde ich mir nochmal gesondert angucken und mich dran machen, was ich da für euch zusammenbasteln kann. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super doll über eine sehr gute Bewertung freuen. Und vergiss bitte auch nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du von meinem Alltag nichts verpassen willst und auch noch viel, viel mehr über Baby- und Kleinkindschlaf lernen willst, dann komm unbedingt zu Instagram. Da heiße ich Child Sleep, wie Kind und Schlaf. childsleep.katharina-schmidt. Ich habe heute erst eine super coole Nachricht gekriegt auf Instagram, dass jemand sich extra wegen mir, also die Person hört den Podcast, an der Stelle liebe Grüße, und die hat nur, weil sie den Podcast mag, sich extra wegen mir bei Instagram angemeldet. Also vielen Dank an der Stelle, das ist unglaublich, dass jemand auf Social Media sich da anmeldet, weil er vom Podcast überzeugt ist. Also richtig mega cool, vielen lieben Dank. Und ja, hat mich sehr gefreut, das heute auf jeden Fall zu lesen. Es war eine schöne Made-My-Day-Überraschung. Ja, also insofern, jetzt höre ich mal auf zu quatschen, bevor ich gar nicht mehr zum Ende komme. Bis hoffentlich nächste Woche. Eine wunderbare Zeit euch allen, ein schönes Wochenende. Und schlaft alle gut, erholt euch gut. Und lasst mich wissen, ob euch die Folge gefallen hat und geholfen hat. Tschüss!